Jörg.
Januar 2012. Auf dem Gelände der Walt Disney Studios in Burbank. In der historischen Studiokantine aus den 1940er Jahren, in der schon Walt Disney höchstpersönlich zu Mittag aß, sitzen zwei Männer. Disney-Chef Bob Iger und George Lucas. Es ist ein diskretes Treffen unter alten Bekannten. Bob, ich habe über unser Gespräch nachgedacht, ob ich mir vorstellen könnte, Lucasfilm zu verkaufen. Nun, ja, das tue ich. Nur um Missverständnissen vorzubeugen. Wovon sprechen wir genau? Alles. Lucasfilm, Industrial Light and Magic, LucasArts, Skywalker Sounds. Und Star Wars. Das freut mich zu hören, George. Hast du konkrete Vorstellungen? Ich will den Pixar-Deal. Vor 6 Jahren hast du für ein einziges Animationsstudio 7,4 Milliarden hingeblättert. Unmöglich. Warum? Allein Star Wars ist milliardenwert. Es ist das erfolgreichste Franchise der Welt. Ein ganzes Universum, unendlich viele Geschichten, Milliarden an Erlösen aus Lizenzen, Filmen.
Das weiß ich alles, George.
Dann weißt du auch, dass Lucasfilm genauso wertvoll ist wie Pixar.
Nein, ist es nicht. Pixar hatte mehrere Filme in Produktion, Star-Regisseure unter Vertrag, eine komplette Pipeline und eigene Software und eines der weltbesten Kreativteams im Animationsbereich. Bei Lucasfilm sehen wir Potenzial, aber nichts, was morgen direkt Geld abwirft.
Iger bemerkt, dass sein Verhandlungspartner die Geduld verliert. Das Gespräch verläuft für Lucas nicht wie erwartet.
George, ich weiß, das willst du nicht hören, aber es ist niemandem geholfen, wenn wir uns was vormachen. Du hast recht, Lucasfilm könnte eines Tages so wertvoll sein wie Pixar. Vielleicht sogar wertvoller, wenn wir großartige Filme abliefern.
Also gut, was dann?
Mein Analyseteam hat sich Lucasfilm genauer angesehen. Mir war wichtig zu verstehen, über welche Werte wir hier sprechen. Eine objektive Einschätzung. Nicht nur, um dir ein faires Angebot zu machen, ich bin letztlich vor allem Disney verpflichtet, dem Aufsichtsrat, den Aktionären. Und? Nach allem, was wir sehen, bewegt sich der Wert in der Größenordnung von etwa 3,5 Milliarden Dollar.
Keine Chance. Das liegt sogar unter dem Preis, den ihr für Marvel bezahlt habt. Das waren 4 Milliarden. Ich akzeptiere nichts darunter.
Nun, wir haben konservativ gerechnet, ohne übertriebene Kinoeinnahmen, ohne Wunschdenken. Insofern hätten wir noch etwas Spielraum nach oben. Aber dann steigt der Druck. Star Wars müsste schneller Gewinne erzielen. Wir müssten mit 3 Filmen in 6 Jahren planen, damit sich die Investition lohnt. Gleichzeitig müssen wir vorsichtig sein, um die Marke nicht zu beschädigen. Wir können auf 4 Milliarden erhöhen. Plus symbolische 50 Millionen obendrauf, damit liegen wir über dem Marvel-Deal.
Einverstanden. Damit ist die Zahl besiegelt. 4 Milliarden, 50 Millionen Dollar. Doch als Iger in Lucas Augen sieht, begreift er, das war der einfache Teil des Deals.
Ich will weiterhin involviert sein. Was meinst du damit, George?
Ich habe Ideen für neue Filme. Ich kann euch meine Outlines schicken.
Wir werden sie uns ansehen.
Das reicht mir nicht. Ich will sicherstellen, dass sie umgesetzt werden.
George, wenn wir Lucasfilm kaufen, brauchen wir die Kontrolle.
Ich habe diese Welt aufgebaut. Ich weiß, wie sie funktioniert.
Daran zweifle ich nicht. Aber wir können nicht Milliarden ausgeben und dann sagen, mach weiter wie gehabt. Nach diesem Deal müsstest du dich an uns anpassen, nicht andersherum.
Ich will kein Angestellter in meiner eigenen Firma werden.
Das verlange ich auch nicht, aber...
Ich will nur sicherstellen, dass es richtig gemacht wird.
Und wer entscheidet, was richtig ist?
So sehr George Lucas intellektuell versteht, dass er dabei ist, seine Firma und sein ganzes Lebenswerk zu verkaufen, und so sehr er rational auch versteht, dass es keinen Sinn ergibt, danach die kreative Kontrolle zu behalten, so sehr war und ist sein ganzes Denken von Star Wars geprägt. Iger erkennt das in diesem Augenblick. Pixar bestand aus einem Pool von Kreativteams. Marvel besaß eine laufende Maschinerie von Figuren und Filmen. Star Wars besteht letztlich nur aus einem einzelnen Mann. Und dieser Mann realisiert inmitten der Verhandlungen, wie schwer ihm das Loslassen fällt. Lukas tut alles, um es sich nicht anmerken zu lassen, wie nahe ihm das Ganze geht. Der Moment, in dem er Star Wars aufgibt, steht kurz bevor. Ich bin Marc Ben-Puch und das ist Imperium, die Star Wars Story von Studio J. Nach Jahrzehnten der radikalen Unabhängigkeit zieht George Lucas den Stecker. Er übergibt sein Lebenswerk dem größten Medienkonzern der Welt und besiegelt damit einen Milliardendeal. Disney-Chef Bob Iger drückt den Preis, während Lucas versucht, die Seele seines Lebenswerks zu retten. Es ist ebenso ein Milliardendeal wie ein emotionaler Ausverkauf. Hier trifft die Nostalgie der Skywalker Ranch auf Disneys Streben nach Inhalten und Renditen. In einer Ära, in der Streaming-Zahlen mehr bedeuten als filmische Visionen, stellt sich die Frage, ob der Disney-Konzern die Macht wirklich beherrschen kann. Oder ob der Star-Wars-Mythos unter dem Erwartungsdruck der Kapitalmärkte endgültig zerbricht. In dieser Folge erleben wir, wie Star Wars zur hocheffizienten Geldmaschine skaliert wird. Wir sind dabei, wie aus einem kulturellen Heiligtum eine Content-Fabrik wird. Doch wir erfahren auch, wie die Saga fernab der Konzernzentralen eine alte Bestimmung wiederfindet. Als hochpolitisches Medium des Widerstands auf den brennenden Straßen unserer Gegenwart. Das ist die vierte und letzte Episode. Der letzte Jedi. April 2012, hoch über den Straßen von New York. Auf einem Bürobalkon sitzt George Lucas einer Frau gegenüber, die seit 3 Jahrzehnten Blockbuster-Geschichte schreibt. Kathleen Kennedy. Sie hat mit Steven Spielberg E.T. und Jurassic Park produziert. Aber auch Gremlins, Zurück in die Zukunft, Feivel der Mauswanderer und viele weitere Klassiker. Nur wenige in Hollywood sind so erfahren wie sie. Und nur wenige kennen George Lucas so gut wie sie.
Du hast gesagt, du seist wegen der Lincoln-Premiere in der Stadt.
Bin ich auch.
Und warum sitzen wir dann hier und führen Smalltalk? George, was ist los?
Um ehrlich zu sein, ich denke darüber nach, mich zur Ruhe zu setzen.
Ach, George. Seit 40 Jahren sprichst du vom Ruhestand. Nimm's mir nicht übel, aber ich kann mir dich nicht auf einer Seniorenkreuzfahrt vorstellen.
Ich meine es ernst, Kathy. Ich schließe ab. Mit allem.
Und was wird aus Lucasfilm?
Die Firma wird in neue Hände übergeben. Ich habe bereits angefangen, die Ranch neu zu ordnen, für die Zeit danach.
Du meinst es also wirklich ernst? Okay, lass mich kurz überlegen. Es gibt ein paar gute Leute, die Lucasfilm für dich leiten könnten. Produzenten, Studio-Executives. Ich kann dir eine Liste zusammenstellen.
Nein. Ich brauche keine Liste. Ich habe bereits die richtige Person gefunden.
Ach ja? Und wen?
Dich. Du bist perfekt für den Job. Kathleen Kennedy wirkt überrascht. Sie ist die engste Vertraute von Steven Spielberg, die Architektin von dessen Produktionsfirma Amblin Entertainment, zugleich eine der erfahrensten der Filmindustrie. Aber das hier hat sie nicht kommen sehen.
George, ich arbeite seit 30 Jahren mit Steven. Das weißt du. Wir haben Projekte, die über Jahre laufen. Ich kann nicht einfach...
Niemand kennt dieses Geschäft so gut wie du. Und niemand genießt mein Vertrauen so wie du, Kathy.
Ich fühle mich geschmeichelt. Wo ist der Haken?
Wir müssen die Firma umkrempeln. Attraktiver machen.
Attraktiver? Für wen?
Für einen Käufer.
Du willst Lucasfilm verkaufen? An wen?
Disney.
Weiß Bob, was du vorhast? Mich als deine Nachfolgerin einzusetzen, kurz bevor du ihm die Firma verkaufst?
Er wird es noch früh genug erfahren.
Verstehe. Und um den Preis in die Höhe zu treiben, willst du Lucasfilm attraktiver machen. Lass mich raten. Mit Star Wars?
Star Wars ist die wertvollste Ressource, die ich habe. Ich habe noch Ideen in der Schublade für die Episoden 7 bis 9.
Meintest du nicht, die Saga wäre abgeschlossen?
Das spielt keine Rolle. Disney wird am ersten Tag nach der Übernahme neue Star Wars-Filme ankündigen. Also, warum nicht vorher ein paar Weichen stellen?
Und du willst mich als... was? Hüterin deiner Interessen?
Eher als Bindeglied zwischen dem, was ich aufgebaut habe, und dem, was Disney daraus machen wird.
Selbst wenn ich das mache, George, Star Wars wird sich mit Disney verändern. Zwangsläufig.
Mit der Ernennung von Kathleen Kennedy als designierte Nachfolgerin im Juni 2012 platziert George Lucas ein trojanisches Pferd im Zentrum der Macht von Lucasfilm. Noch während die Verhandlungen mit Disney in die heiße Phase gehen. Es ist ein riskanter Schachzug. Lucas verkauft sein Imperium, will aber über Kennedy die kreative Kontrolle behalten. Für Bob Iger kommt die Personalie überraschend. Ihm entgeht nicht, dass Lucas so mitbestimmen will, wer künftig Lucasfilm führen wird. Doch Iger akzeptiert. Eine Hollywood-Größe wie Kennedy kommt ihm gerade recht, um den Übergang gegenüber den Aktionärinnen und Aktionären als stabil zu verkaufen. Disney zahlt 4,05 Milliarden Dollar. Um Lucas am Unternehmen zu beteiligen, wird der Preis gesplittet. 2,2 Milliarden Dollar in bar, der Rest in Aktien. Insgesamt erhält Lucas rund 40 Millionen Disney-Aktien und wird damit über Nacht zum zweitgrößten Einzelaktionär des Konzerns. Nur der Nachlass seines verstorbenen Freundes Steve Jobs hält mehr Anteile. Doch die Milliarden kommen mit einer harten Bedingung. Bob Iger will Lucas vertraglich dazu verpflichten, sich niemals negativ über zukünftige Filme zu äußern. Er will den Markenwert schützen. Lucas lehnt ab. Sein Argument: Als zweitgrößter Aktionär werde er sich ohnehin hüten, den Wert seiner eigenen Anlage durch Kritik zu gefährden. Ein Zündstoff, der die Beziehung zu Iger von Anfang an belastet. Doch das ist nicht die einzige Sorge des Disney-Chefs. Er muss den Kaufpreis vor skeptischen Investorinnen und Investoren rechtfertigen, die noch die Milliardenausgaben für Pixar und Marvel im Gedächtnis haben. Deswegen muss er Star Wars so schnell wie möglich skalieren. Iger braucht keine philosophischen Abhandlungen über die Macht. Er braucht einen massiven Return on Investment. Er macht Kennedy klar, dass die Ära der fünfjährigen Pausen vorbei ist. Lucasfilm und Star Wars sollen das neue Rückgrat des Konzerns werden, mit einem Output-Takt, den die Firma in 40 Jahren nicht gesehen hat. Der Druck ist immens. Jede Entscheidung der nächsten Monate wird nicht nur über das Vermächtnis von Lucas entscheiden, sondern auch über das Schicksal eines Milliardeninvestments. Alle Augen sind auf Iger gerichtet. Und darauf, wen er für die Regie des ersten Star Wars-Films verpflichten wird. Frühjahr 2013. An einem diskreten Ecktisch eines edlen italienischen Restaurants in Santa Monica. Hier sitzen sich zwei Männer gegenüber. Disney-Chef Bob Iger und Regisseur J.J. Abrams. In Hollywood auch als der Fachmann für Reboots bekannt. Sie kennen sich seit den Tagen, an denen Abrams für Iger Serienhits wie Lost und Alias produziert hat. Heute geht es um einen Job, den der Regisseur bereits angenommen hat. Iger ergreift das Wort.
Ich habe den neuen Star Trek-Trailer gesehen, J.J. Beeindruckend. Ein gutes Aufwärmtraining für das, was als nächstes kommt. Jetzt spielst du in einer anderen Liga.
Das glaube ich auch. Bei Star Trek hatten wir nichts zu verlieren. Das Franchise lag zumindest im Kino am Boden. Aber Star Wars ohne George, das ist eine ganz andere Nummer. Die halbe Welt schaut uns auf die Finger.
Nur die halbe? Ich habe neulich gegenüber dem Aufsichtsrat gescherzt. Meine Herrschaften, Glückwunsch, wir machen einen 4 Milliarden Dollar Film.
Das ist nicht witzig, Bob. Nicht im geringsten.
Aber es ist wahr. Am nächsten Star-Wars-Film misst sich alles. Wenn dieser scheitert, sagen alle, der Deal war zu teuer. Und sie werden recht haben.
Sehr erbaulich. Dann hängt die gesamte Zukunft von Star-Wars gerade an meinem Film.
Hör zu. Ich bin nicht hier, um Druck auf dich auszuüben. Ich bin hier, weil ich genauso drinstecke wie du. Wenn du scheiterst, scheitere ich. Ich will, dass wir diese Last gemeinsam tragen.
Es gibt nur einen Unterschied. Wenn der Film zündet, ist es Teamarbeit. Wenn er floppt, dann war es der Regisseur. So läuft's in Hollywood.
Nicht bei mir. Ich bin dein Partner. Wenn du nachts um drei an einer Szene verzweifelst, ruf mich an. Wenn das Budget nicht reicht, um die Vision zu retten, wir finden eine Lösung. Ich will keinen Disney-Stempel auf diesem Film. Ich will, dass wir beweisen, dass wir wissen, was wir tun.
Die Fans, die Presse, die Wall Street, sie warten alle nur darauf, dass wir Star Wars gegen die Wand fahren.
Dann lassen wir sie warten. Du, Kathleen und ich. Es gibt kein besseres Team für diesen Job.
Abrams blickt in sein Glas. Er spürt die Last des Projekts, aber er merkt auch, dass es Iger ernst meint. Er ist nicht allein. Aber die bittere Realität bleibt, er hat den schwierigsten Job Hollywoods angenommen. Bob Iger überlässt das operative Filmgeschäft Kathleen Kennedy und dem neu verpflichteten Regiewunderkind J.J. Abrams. Für das Drehbuch wird der Autor von Toy Story 3 und Little Miss Sunshine verpflichtet. Doch während die Kreativen noch über Drehbüchern brüten, muss Iger sicherstellen, dass auch der Rest der Milliardeninvestition Rendite abwirft. Und zwar so schnell wie möglich. Die Phase der Umstrukturierung beginnt. Der erste Schlag trifft im April 2013 die legendäre Videospielschmiede LucasArts. Disney schließt das Studio nach 31 Jahren. Über Nacht verlieren rund 150 Angestellte ihren Job. Prestigeträchtige Projekte wie das fast fertige Star Wars 1313 wandern in den Mülleimer. Iger vollzieht eine strategische Kehrtwende. Er lagert das Gaming-Risiko komplett aus und verkauft die Exklusivrechte für 10 Jahre an den Branchenriesen Electronic Arts. Es ist ein Deal, der Disney hunderte Millionen an garantierten Lizenzzahlungen sichert, aber Lucas' Vision eines intern kontrollierten Softwarehauses endgültig beerdigt. Doch die Umstrukturierung geht tiefer. Im April 2014 ordnet Disney die Geschichte neu. Das Expanded Universe, ein über 30 Jahre gewachsener Kosmos aus hunderten Romanen und Comics, wird per Dekret zum Legendenstatus degradiert. Faktisch bedeutet das, alles, was Fans über Jahrzehnte abseits der Skywalker-Kinoreihe geliebt haben, gilt nun als ungültig und ist fortan nicht mehr Teil des offiziellen Kanons. Gestrichen aus der offiziellen Geschichtsschreibung des Franchise, um Platz für neue konzerneigene Stories zu schaffen. Für die Fans bricht eine Welt zusammen. Für Disney ist es ein notwendiger Kahlschlag. Alles wird auf Null gesetzt. Parallel zur Radikalkur sorgt Iger dafür, dass Disney immer mehr Teile des Geschäfts selbst kontrolliert. 2014 wird die Ära der Unabhängigkeit auch im Fernsehen beendet. Disney stellt die aufwendige, noch von Lucas selbst finanzierte Serie The Clone Wars ein und ersetzt sie durch Star Wars Rebels. Es ist der Wechsel zu einem kosteneffizienten, konzerneigenen Animationsstil, der perfekt auf die Zielgruppe des Senders Disney XD zugeschnitten ist. Zeitgleich kehren die Comicrechte nach über 20 Jahren vom Independent-Verlag Dark Horse zurück zur Konzerntochter Marvel. Hinter den Kulissen braut sich derweil ein Sturm zusammen. George Lucas hatte Disney beim Verkauf detaillierte Story-Entwürfe für die Episoden 7 bis 9 übergeben. Quasi die Bauanleitung für sein Erbe. Er ging davon aus, dass diese Entwürfe die Basis für die neuen Filme bilden würden. Doch Iger, Kennedy und Abrams haben andere Pläne. Sie verwerfen Lucas' Ideen komplett, ohne ihn vorher einzuweihen. Herbst 2015, auf der Skywalker Ranch nördlich von San Francisco. Kathleen Kennedy und J.J. Abrams sitzen in George Lucas' privatem Vorführraum, wo sie dem Star-Wars-Erfinder den Rohschnitt des ersten Star-Wars-Films unter Disney zeigen. Episode 7, das Erwachen der Macht. Abrams und Kennedy sitzen wie auf Kohlen in Erwartung seines Urteils.
Und George, wie fühlst du dich?
Da ist nichts Neues dabei.
Nichts Neues? George, wir haben versucht, den Look und den Geist der Originaltrilogie einzufangen. Die praktischen Effekte, die vertrauten Schiffe, Han, Leia.
Das ist es ja, Kathy. Für mich war Star Wars immer der Sprung ins Ungewisse. Neue Welten, neue Physik, neue Technologien, die wir erst erfinden mussten. Ich sehe hier nur die Kopie einer Kopie. Ihr biedert euch den Fans an. Ich habe euch meine Story-Outlines gegeben. Die Entwürfe für Episode 7, 8 und 9. Ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Dass diese Geschichten die Basis für alles Weitere sein würden. Abrams versucht zu schlichten. Wir haben deine Ideen geprüft, George. Wirklich. Aber wir mussten eine Entscheidung treffen, die für das gesamte Franchise funktioniert. Für die Marke. Das Publikum wollte zurück zu dem, was sie lieben. Zu Han, zum Falken, zum Todesstern. Noch ein Todesstern, wie kreativ. Gebt es zu. Ihr wolltet von Anfang an keine neuen Geschichten. Ihr wolltet nur eine Nostalgiemaschine, die euch Geld druckt. Wir wollten den Geist von Star Wars bewahren, George. Quatsch. Ihr wolltet nur den Marktwert bewahren. Wisst ihr, wie ich mich gerade fühle? Wie ein Vater, der seine Kinder an weiße Sklavenhändler verkauft hat. Es ist ein brutaler Vergleich, den Lucas in einem Interview auch in aller Öffentlichkeit ausspricht. Vor laufender Kamera, entgegen jeder stillschweigenden Erwartung, dass er den Deal nicht beschädigt. Zum ersten Mal versteht Lucas, was dieser Verkauf wirklich bedeutet. Er hat sein Unternehmen verkauft, seine Technologie, seine Figuren. Aber vor allem hat er die Kontrolle über seine eigene Geschichte abgegeben. Für ihn fühlt es sich an, als hätte Disney nicht 4 Milliarden Dollar bezahlt, um seine Vision zu kaufen, sondern um ihn aus dem Weg zu räumen. ...2018, auf dem Studiogelände von 20th Century Fox in L.A. Jahrzehntelang war dies die Heimat der Skywalker-Saga. In der Kaffeepause zwischen zwei Meetings steht eine Producerin mit einem Kollegen im Schatten der legendären Studiohallen.
Hast du gehört, was drüben bei Disney los ist? Das Schiff brennt. Und Bob Iger steht an Deck und versucht, das Feuer mit Geldscheinen zu löschen.
Du meinst das Desaster mit Episode 9, dem Film, der 40 Jahre Kinogeschichte abschließen soll?
Nach dem Backlash zu Episode 8, Die letzten Jedi, herrscht dort die totale Panik. Die Fans laufen Sturm, die Spielzeugverkäufe brechen ein.
Ja, man hört so einiges. Jede Menge Regisseure, die kommen und gehen, manche freiwilliger als andere. Komplette Drehbücher, die im Schredder landen.
Der plötzliche Tod von Carrie Fisher macht die Aufgabe auch nicht einfacher. Möge sie in Frieden ruhen. Eine Ikone auf der Leinwand und im echten Leben.
Die Lage ist wohl ziemlich ernst. Der Kinostart wurde schon wieder verschoben. Darum haben sie auch Abrams zurückgeholt, der den Karren aus dem Dreck ziehen soll. Weißt du, was er als erstes getan haben soll?
Noch einen Todesstern ins Drehbuch geschrieben?
Fast. Er ist zu ihm gekrochen. Zu George Lucas persönlich.
Ernsthaft? Nachdem sie ihn so unschön aus dem Spiel genommen haben?
Sie haben wohl absolut keine Ahnung, wie sie die Saga beenden sollen, ohne dass das Internet explodiert. Also hat Abrams Lucas auf seiner Ranch besucht. Er hat George direkt gefragt, wie beende ich das hier? Was ist die Essenz von Star Wars? Und weißt du, auf welche glorreiche Lösung sie gekommen sind?
Jetzt bin ich aber gespannt.
Der Imperator kehrt zurück.
Palpatine? Der alte Knacker, der vor 30 Jahren in einen Reaktorschacht gefallen ist? 4 Milliarden Dollar und am Ende werden doch wieder die alten Staubfänger ausgegraben.
George Lucas hatte die Rückkehr des Imperators bereits Anfang der 90er für eine Comicreihe abgesegnet. Doch für seine eigene Kinosaga hatte er eigentlich andere, neue Ideen im Sinn. Aber Disney scheint da nicht so kreativ zu sein.
Die Schadenfreude am Set ist groß. Doch sie ist von einer tiefen, bitteren Ironie durchzogen. Nur wenige Monate später wird Bob Iger den größten Deal seiner Karriere besiegeln. Disney kauft den Mutterkonzern von 20th Century Fox für 71 Milliarden Dollar. Episode 9, der Aufstieg Skywalkers, wird 2 Jahre nach dem ursprünglich geplanten Starttermin erscheinen. J.J. Abrams betont öffentlich, wie wertvoll Lucas Rat war. Doch hinter verschlossenen Türen bleibt die ernüchternde Erkenntnis,
Disney hat Milliarden ausgegeben, um den Schöpfer loszuwerden, nur um am Ende festzustellen, dass seine weit, weit entfernte Galaxis ohne einen klaren Kompass nicht expandiert, sondern kollabiert. Bei Disney glaubt man, den Marvel-Code auf Star Wars übertragen zu können. Ein klar getaktetes Modell. Ein großer Kinostart pro Jahr, der verlässlich die Milliardenmarke durchbricht. Skalierbar, planbar, renditeorientiert. Allerdings erzählen die Zahlen der neuen Trilogie eine andere Geschichte. Episode 7, das Erwachen der Macht, startet 2015 zwar mit Einnahmen von über 2 Milliarden Dollar weltweit und entfacht eine Welle globaler Nostalgie, doch zwei Jahre später spielt Episode 8, die letzten Jedi, nur noch rund 1,3 Milliarden ein. Noch immer ein Erfolg, aber ein Rückgang von über 30%. Für ein System, das auf Wachstum ausgelegt ist, ein Warnsignal. Gleichzeitig entsteht ein zweites, schwerer messbares Problem. Ein beträchtlicher Teil der Fanbase reagiert mit offener Feindseligkeit auf die neuen Impulse von Regisseur Rian Johnson, fernab von Retro-Kitsch und Fanservice. Dieser Backlash ist kein reines Internetphänomen. Während die Einspielergebnisse der Saga schrumpfen und die Spielzeugverkäufe erstmals zweistellig einbrechen, verliert das Franchise an Momentum. Die Markenbindung beginnt zu erodieren. Intern wächst die Unsicherheit über die strategische Ausrichtung. Die von Bob Iger forcierte Strategie, Star Wars wie ein industrielles Fließbandprodukt zu behandeln, mit maximaler Wiedererkennbarkeit bei minimaler Irritation, beginnt sich gegen das Franchise zu wenden. Während die Hauptsaga unter dem Erwartungsdruck ächzt, kollabiert das Modell abseits der Kernreihe vollständig. Der erste Kinofilm abseits der Skywalker-Saga, das Spin-off Rogue One, spielt 2016 zwar die erhoffte Milliarde ein, doch die Produktion entwickelt sich zur sündhaft teuren Materialschlacht. Massive Nachdrehs in letzter Minute verschlingen zusätzliche Millionen, nur um den Ton des Films massentauglich glatt zu bügeln. 2018 geschieht schließlich das Undenkbare. Der zweite Spin-off-Kinofilm, Solo, A Star Wars Story, die Vorgeschichte zum jungen Han Solo, wird der erste finanzielle Flop in der Geschichte des Franchises. Nach einem chaotischen Regisseurrauswurf mitten im Dreh und einer Budgetexplosion auf geschätzte 300 Milliarden Dollar spielt der Film weltweit keine 400 Millionen ein. Als im Dezember 2019 das Finale der Skywalker-Saga schließlich die Milliardenmarke knackt, aber sowohl bei Kritik wie Fans gnadenlos durchfällt, ist die Entscheidung längst gefallen. Iger verlagert das Gewicht des Star Wars-Imperiums auf ein neues Ziel. Den Launch der hauseigenen Streaming-Plattform Disney Plus im November 2019. Es ist eine strategische Flucht nach vorn. Weg von riskanten 300 Millionen Kinoblockbustern hin zu einem lukrativeren Abo-Bezahlsystem nach Netflix-Vorbild. Aus Star Wars soll eine Content-Dienstleistung werden. Ein endloser Strom an Bildern, der die Server des neuen Streaming-Dienstes füttern soll. Das Kino, einst die heilige Kathedrale von George Lucas, wird als Leitmedium fallen gelassen. Dezember 2020. Die Welt befindet sich im Lockdown, die Kinoseele sind verwaist. Doch im kalifornischen Burbank zündet die Walt Disney Company ein digitales Feuerwerk. Beim Investor Day präsentiert der ehemalige Disney-Chef Bob Iger die radikalste Neuausrichtung in der Geschichte des Konzerns. Erstmals digital, ohne Live-Publikum.
Als ich vor 9 Monaten als CEO zurückgetreten bin, hat sich meine Priorität auf die Leitung unserer Content-Einstellung in allen Segmenten und Regionen verlagert, mit dem Fokus auf die Stärkung unserer Marken und den Ausbau unserer bisherigen Erfolge. Der effektivste Weg, unsere Abozahlen zu vergrößern, sind großartige Inhalte. Daher wird der Schwerpunkt bei steigender Produktion stets auf Qualität und nicht auf Quantität liegen. Wir befinden uns in einer Zeit des Wandels. Unser Fokus ist ab heute unmissverständlich.
Wir sind ein Direct-to-Consumer-Unternehmen. Disney Plus ist nicht mehr nur ein Zusatzangebot, es ist das Herzstück unseres gesamten Franchise-Ökosystems. Wir werden unser Angebot nicht nur erweitern, wir werden es skalieren. Wir erhöhen unsere Investitionen massiv im Bereich von 8 bis 9 Milliarden Dollar pro Jahr. Unser Ziel ist eine lückenlose Content-Pipeline. Wir wollen jede Woche etwas Neues liefern. Wir korrigieren unsere Prognosen heute radikal nach oben. Wir erwarten bis zu 260 Millionen Abonnenten weltweit bis zum Jahr 2024. Um diese Zahlen in die Höhe zu treiben, brauchen wir unseren stärksten Motor. Wir brauchen Star Wars. Und dazu erzählt uns Kathleen mehr.
Nirgendwo ist dieses Versprechen von Key IP größer als bei Lucasfilm. Wir haben eine gewaltige, weitreichende Zeitlinie vor uns. In den nächsten Jahren werden wir allein auf Disney Plus etwa 10 neue Serien veröffentlichen. Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, Rangers of the New Republic, Lando, Andor, The Acolyte, Star Wars Visions und A Droid Story.
Wir füllen die Plattform mit Inhalten, die jeden Winkel der Galaxis abdecken.
Hast du das gehört? Kathleen Kennedy hat diese Titel heruntergerattert, als wäre es eine Inventur. Früher hätten sie für eine einzige dieser Ankündigungen eine ganze Halle zum Beben gebracht.
Ziemlich traurig, wenn du mich fragst.
In der Wirtschaftsredaktion der New York Times sitzen ein Wirtschaftsjournalist und seine Kollegin vor einem Bildschirm und verfolgen den Stream.
Weißt du noch letztes Jahr, als wir noch vor Ort waren?
Und ob. Man konnte den Stolz in Igers Augen sehen, als er über Star Wars sprach. Da war echte Elektrizität in der Luft. Und heute? Sein Nachfolger Chapek ist kein Storyteller, sondern nur ein Systemverwalter. Er verkauft uns das größte Epos der Kinogeschichte wie ein Software-Update.
Die Wall Street scheint das nicht zu stören. Schau dir den Kurs an. Die Disney-Aktie ist fast bei 14% plus. Ein neues Allzeithoch mitten in der Corona-Krise.
Unglaublich. Disney kündigt Milliardenverluste an, um diesen Content-Reaktor namens Disney Plus zu bauen. Und die Wall Street belohnt sie dafür auch noch.
In Burbank nennen sie das jetzt Content-Dienstleistung. Die Abozahl ist die neue Peitsche. Wenn du 260 Millionen Menschen erreichen willst, darf die Content-Fabrik niemals stillstehen.
Ziemlich riskant, wenn du mich fragst. Sie verbrennen gerade das kulturelle Kapital, das George Lucas über 4 Jahrzehnte mühsam angehäuft hat. Star Wars war mal ein sakrales Ereignis. Eine Pilgerreise ins Kino. Doch so wird es bald nur noch eine Kachel in einer App. Irgendwo zwischen Kochsendungen, Tierdokus und Marvel-Shows.
Hat was von einer Fastfood-Kette. Jede Woche etwas Neues im Happy Meal. Aber wenn ich jeden Tag nur Fastfood esse, vergeht mir irgendwann der Appetit.
Zwischen 2020 und 2022 vollzieht sich die radikalste DNA-Veränderung in der Geschichte von Disney. An der Wall Street zählt nicht mehr die Tiefe einer Erzählung, sondern allein die Höhe der Abozahlen. Es ist die Ära des Streaming-Krieges. Der Rollout von Disney Plus reißt aufgrund der massiven Akquisitionskosten jährlich Milliardenlöcher in die Bilanz. Allein im Geschäftsjahr 2022 beläuft sich der operative Verlust im Streaming-Segment auf 4 Milliarden Dollar. Doch der Markt belohnt das Unternehmen zunächst mit Rekordaktienkursen. Die implizite Forderung der Investorinnen und Investoren ist klar. Die Content-Maschinerie darf nicht zum Erliegen kommen. Dieser immense Druck zwingt die Kreativen bei Lucasfilm in eine industrielle Taktung. Projekte müssen im Eiltempo beauftragt werden, um die lückenlose digitale Timeline zu füllen, die Bob Chapek den Investorinnen und Investoren versprochen hat. War ein neuer Star-Wars-Film früher ein kulturelles Jahrhundertereignis, wird das Franchise nun unter der Ägide von Bob Chapek zum reinen Abonnententreibstoff degradiert. Die Erfolgsserie The Mandalorian stabilisiert zwar die Marke kurzzeitig und liefert mit Grogu, besser bekannt als Baby Yoda, ein globales Merchandising-Phänomen, doch die schiere Masse des Outputs beginnt, die Einzigartigkeit der Saga auszuhöhlen. Die Galaxis wirkt plötzlich kleiner, formelhafter, austauschbarer. Chapeks forcierte Taktung lässt die Exklusivität und das kulturelle Premium-Profil der Marke erodieren. Das Ergebnis ist ein beispielloses Beben in der Disney-Chefetage. Im November 2022 zieht der Aufsichtsrat die Reißleine, feuert Chapek und holt Bob Iger aus dem Ruhestand zurück, um den drohenden Wertverfall zu stoppen. Iger erkennt das strategische Dilemma. Die Degradierung zum Content-as-a-Service-Modell hat die Marke beschädigt. 2024 folgt die radikale Korrektur von der Korrektur. Die Flucht in die digitale Masse wird gebremst. Stattdessen kündigt Disney den Rückkehr zum Kino-Event an. Star Wars soll wieder zu einem Erlebnis werden, statt als wöchentlicher Lückenfüller in einer App zu versanden. Während die Konzernspitze versucht, den ökonomischen Zauber der Leinwand zu revitalisieren, gelingt Kathleen Kennedy gemeinsam mit dem Drehbuchautor Tony Gilroy echte Star-Wars-Magie. Die Serie Andor erweist sich als eine erwachsene Version der klassischen Star-Wars-Formel. Ein Projekt, das jede gängige Konzernstrategie ignoriert. Ohne Lichtschwerter, ohne Nostalgie-Kitsch, ohne Fokus auf Merchandise-Kompatibilität, dafür mit einer bitteren Ernsthaftigkeit. Andor erzählt keine Märchen mehr, sondern seziert die Anatomie von Faschismus und die Schmerzgrenze des Widerstands. Es ist ausgerechnet dieser unterkühlte, radikale Thriller, der beweist, dass der Kern von George Lucas' Vision selbst unter der Ägide eines globalen Medienkonzerns möglich sein kann. Der subversive Kampf gegen ein ungerechtes, übermächtiges System. Eine Erkenntnis, die bei den Fans einen Funken entzündet, der weit über den Bildschirm hinausreicht. Januar 2026 in Minneapolis, Minnesota, im Norden der USA. Tausende Menschen schieben sich durch die Innenstadt. Ein Protestzug gegen die massiven Abschiebungen der ICE-Beamten, die offiziell für die Durchsetzung von Einwanderungsrecht zuständig sind. Es ist eine Zeit der Erosion. Die Wahrheit wird untergraben. Die Demokratie steht unter Druck. Und so auch die Demonstrierenden. Hey, pass auf, da vorne kesseln sie ein.
Hier rüber, hinter den Lieferwagen.
Ich mag dein Schild. Der Tod der Wahrheit ist der ultimative Sieg des Bösen. Starker Satz.
Danke, aber der ist nicht von mir. Das ist aus der Star-Wars-Serie Andor. Gesprochen von einer Senatorin, die sich öffentlich dem Faschismus entgegenstellt.
Weiß ich doch. Eine absolute Gänsehautszene. Schau, was auf meinem Schild steht.
I have friends everywhere. Da haben wir wohl die gleiche Lieblingsserie, was? Wer hätte gedacht, dass wir 2026 Star Wars als Blaupause für zivilen Widerstand nutzen würden?
Und dass willkürliche Verhaftungen und die Zerstörung von Wahrheit und Demokratie nicht mehr nur in weit, weit entfernten Ländern stattfinden, sondern direkt hier, vor unserer Haustür.
Ausgerechnet unter Disney wird Star Wars wieder das, was es in den 70ern war. Ein hochpolitischer Kommentar auf den Faschismus.
Aber nicht mehr lange. Kathleen Kennedy hat ihren Rücktritt erklärt. Sie war die Letzte, die Projekte wie Andor gegen alle internen Widerstände durchgeboxt hat. Damit endet die Ära von George Lucas endgültig.
Ich hoffe, der Hubschrauber ist von der Presse. Das Land muss sehen, was hier passiert. Es fängt immer gleich an. Erst stirbt die Wahrheit, dann die Freiheit. So wie auf Mimban oder Alderaan. Machthungrige Despoten sind kein Märchen, keine Fiktion. Das Imperium ist kein Ort in den Sternen. Es ist das, was passiert, wenn wir aufhören zu kämpfen.
Vor 50 Jahren stand George Lucas in der tunesischen Wüste im Schlamm und kämpfte für seine Vision. Ein Idealist gegen ein übermächtiges System. Und trotz aller Franchise-Auswüchse, trotz Disney und der Wall Street, lebt der Geist der Rebellion weiter. Am Ende wird die Zukunft dieses Erbes weder in Vorstandsetagen entschieden, noch von Algorithmen gesteuert, sondern von jenen, für die Star Wars mehr ist als ein skalierbares Geschäftsmodell. Mehr als reine Lizenzen und Bilanzen. Die Geschichte gehört nicht denen, die sie verwalten. Sie gehört denen, die sie leben und weitertragen. Im Januar 2026 räumt Kathleen Kennedy ihr Büro bei Lucasfilm. Nach 14 Jahren an der Spitze von Star Wars hinterlässt Kennedy bei den Fans ein gespaltenes Erbe. Zwischen Begeisterung für neue Geschichten und anhaltender Kritik an erzählerischen Entscheidungen. Wirtschaftlich jedoch fällt ihre Bilanz eindeutig aus. Sie übertrifft selbst die kühnsten Erwartungen von Bob Iger. Die investierten 4 Milliarden Dollar wurden nicht nur zurückgeholt, sondern vervielfacht. Star Wars ist für Disney längst kein reines Film- und Seriengeschäft mehr, sondern eine tragende strategische Säule des gesamten Konzerns. Das zeigt sich im Handel, wo Lizenzprodukte jährlich 2 bis 4 Milliarden Dollar umsetzen, ebenso wie im Bereich Experiences and Parks, der im Quartal 2026 einen Rekordumsatz von 10 Milliarden Dollar erzielt. Auch dank Star Wars, integriert in Fahrgeschäfte, Restaurants und ganze Themenwelten wie Galaxy's Edge. Doch die Bedingungen, die dieses Wachstum ermöglicht haben, beginnen sich zu verschieben. 2022 erreichen die Investitionen für Streaming-Content mit rund 33 Milliarden Dollar ihren Höhepunkt. In dieser Phase sind Star Wars-Serien mit Budgets von 200 Millionen Dollar pro Staffel keine Ausnahme. Danach zieht Disney die Reißleine. Bob Iger kürzt die jährlichen Ausgaben um fast 7 Milliarden Dollar, weg vom Wachstum hin zur Effizienz. Das Ende des Streaming-Booms. Diesen Kurs muss auch die neue Führung bei Lucasfilm tragen. Mit Dave Filoni, dem langjährigen Protégé von George Lucas, und Lin-Wen Brennan, der operativen Strategin, im Hintergrund, übernimmt eine Doppelspitze, die vor einem strukturellen Dilemma steht. Wie skaliert man eine Marke wie Star Wars, ohne sie durch Überproduktion wie in den vergangenen Jahren zu entwerten? Gleichzeitig verschiebt sich auch das Machtgefüge im Mutterkonzern. Mit Josh D'Amaro rückt im März 2026 bei Disney ein Mann an die Spitze, der den Boom in der Freizeitpark-Sparte geprägt hat. Bob Iger verabschiedet sich erneut in den Ruhestand. Mitten im Übergang zwischen alter und neuer Führung investiert Disney Milliarden in KI-Technologien und Partnerschaften. Außerdem Anteile in Milliardenhöhe am Softwareentwickler Epic Games. Dessen Unreal Engine ist längst mehr als nur der technologische Standard der Videospielbranche, sondern bildet immer häufiger das VFX-Rückgrat moderner Film- und Serienproduktionen. Mit dem Kinofilm The Mandalorian and Grogu wird nach 7 Jahren die Rückkehr von Star Wars auf die große Leinwand eingeläutet. Ein Produkt maximaler Effizienz, produziert mit modernsten Technologien und aufbauend auf der bereits etablierten Serienwelt von The Mandalorian. Mit geschätzt 160 Millionen Dollar ist es der günstigste Kinofilm der Disney-Ära. Der Konzern versucht auf diese Weise das Risiko zu minimieren. Statt eines originären Stoffs wird eine erfolgreiche Serie auf die Leinwand skaliert. Eine Strategie, die Kosten senkt und auf bewährte Markenbindung setzt. Während George Lucas einst radikal aus dem Bauch heraus erzählte, steht Filoni für einen stärker kuratierten, kanonbewahrenden, fanfokussierten Ansatz. Die größte Herausforderung der kommenden Jahre könnte sein, Star Wars vor der eigenen Industrialisierung und kreativen Selbstreferenzierung zu bewahren. Und vor allem durch den Vormarsch von generativer KI und dem damit verbundenen Einfluss auf kreatives Arbeiten. Denn letztlich ist George Lucas' Universum mehr als nur ein Produkt aus der Retorte. Es ist ein moderner Mythos, der nicht von Maschinen berechnet oder reproduziert werden kann, sondern von Menschen gefühlt werden muss. Möge die Macht mit euch sein. Das war die vierte und letzte Folge von Imperium, die Star Wars Story von Studio J. Wenn du mehr über Star Wars erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch George Lucas, die ultimative Biografie von Brian J. Jones, The Secret History of Star Wars von Michael Kaminski sowie The Ride of a Lifetime von Robert Iger. In der nächsten Staffel Imperium tauchen wir ein in die schillernde Welt des Playboy. Wir erzählen die Geschichte eines Heftes, das mit Nacktbildern von Marilyn Monroe die Gesellschaft der 1950er erschütterte und seinen Gründer zur Ikone im Bademantel machte. Von einer Männerfantasie zur milliardenschweren Marke. Es geht um Bunnies, Playmates und den Aufstieg einer Marke, die kaum wie eine andere für Sex, Macht und moralische Grenzgänge steht. Folge Imperium, jetzt in deiner Podcast-App, um die neue Staffel nicht zu verpassen. Ich bin Marc Ben-Puch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Olindo Frick hat die Folge geschrieben. Für Studio J, Producer Florian Balmer. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Axinia Dorn gemacht. Gemischt von Fabian Klinke.